Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und Zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Unser heutiger Gast ist Carsten Schröder. Er ist Geschäftsführer der Innoform Coaching GbR, ein Unternehmen, welches Wissen rund um das Thema Verpackungen vermittelt. Ein großer Schwerpunkt ist dabei die Lebensmittelverpackung. Herr Schröder ist ein echter Experte, wenn es zum Thema flexible Verpackungen und Standardisierung kommt. Wir sprechen heute darüber, warum es so viele verschiedene Folien gibt, was sogenannte Spezifikationen für flexible Verpackungen sind und wo diese eingesetzt werden. Des Weiteren erfahren wir, ob es sich lohnt, solche Spezifikationen einzuführen. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Schröder. Danke, dass Sie sich heute die Zeit für den Podcast genommen haben.
Vielen Dank, dass ich bei Ihnen im Podcast zu Gast sein darf. Es ist ja eigentlich entsprungen aus der Idee, als ich damals Herrn Buchwitz interviewt habe in unserem Podcast. Und so machen wir ja eine kleine Crossover-Folge, was mich sehr freut.
Genau. Herr Schröder, zu Beginn hätte ich eine Frage an Sie, die Sie ein bisschen vielleicht herausfordert, so ein komplexes und umfangreiches Thema einfach zu schildern. Wie würden Sie einem Grundschüler erklären, in was für einem Feld Sie beruflich tätig sind?
Das sind nur so beliebte Einstiegsfragen und ich versuche es gerne mal einfach zu machen. Wirklich auf Grundschulniveau kriege ich es, glaube ich, nicht hin. Wir haben Verpackungen jeden Tag in der Hand und das zeigt eigentlich schon die Bedeutung der Verpackung für jedermann. Kinder haben sogar die Verpackung im Mund und das zeigt die nächste Bedeutung der Verpackung. Die müssen nämlich absolut, wie wir sagen, inert sein. Das heißt, von Verpackung darf kein Schaden ausgehen. Und dieser Slogan, würde ich fast sagen, für viele Marketiers ist heute sogar weitreichender. Es darf also auch nach dem Gebrauch kein Schaden mehr für die Natur entstehen und auch bei der Herstellung und Transport nicht. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja heute das zentrale Thema, wobei wir bei den ersten beiden von mir genannten Punkten sicherlich auch noch Hausaufgaben zu machen haben und das niemals aus unserem Blick verlieren dürfen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Verpackungen sind aus unserem modernen Leben überhaupt nicht mehr wegzudenken. Hätten wir heute keine Verpackung mehr, ab heute würden wir in spätestens 1-2 Wochen alle verhungern, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, die vielleicht noch einen eigenen Garten haben. Aber auch da hat ja die Arbeitsteilung Einzug erhalten. Wir könnten keine frischen Lebensmittel, keine konservierten Lebensmittel mehr transportieren, verteilen und an fast 8 Milliarden Menschen auch wirklich distribuieren. Also eine Verpackung hat heute eine sehr umfängliche Aufgabe, was Produktschutz, Logistik und so weiter angeht. Und ich beschäftige mich halt damit, dieses Wissen unter die Leute zu bringen, hauptsächlich im deutschsprachigen, aber zunehmend auch im europäischen Bereich. Also Flexpack-Wissen, wie wir sagen, versuchen wir möglichst einfach aufzubereiten, um doch die teilweise sehr komplexen Hintergründe allgemein verständlich für die Praktiker handhabbar zu machen. Was ist schon eine organische Barriere? Das sagt einem erstmal nichts. Wenn man sagt, das ist aber eine Barriere, die aus Kunststoffen besteht, kommt man der Sache schon näher. Und wenn man dann noch Beispiele bringt, dann wird es verständlich. Und genau damit beschäftigen wir uns. Wir haben also sozusagen eine Art Folienverpackungsschule.
Spannend. Wobei, wenn ich das richtig weiß, dann hat das Ganze ein bisschen anders gestartet. Sie haben ja die Innoform GmbH zusammen mit einem Mitgeschäftsführer und daraus ist dann eben diese Innoform Coaching GbR entstanden, wo Sie dieses Wissen eben weitergeben. Ursprünglich waren oder Sie sind noch ein Prüfdienstleister für Folienverpackung. Wie kam es denn dazu, dass Sie zusätzlich zu diesem Kerngeschäft entschieden haben, hey, dieses Wissen muss an die Menschen gebracht werden?
Die Grundidee war eigentlich, als wir 1998 mit der Innoform GmbH starteten, ganz andere Produkte zu entwickeln und zu vertreiben. Das hatte auch mit Folie zu tun. Damit sind wir aber grandios gescheitert und haben dann aber immer wieder die Anfrage bekommen, Prüfaufträge für Folien, für Folienverpackungen zu erledigen. Ich selber war damals schon fast 10 Jahre bei einem großen Packmittelhersteller in der Entwicklungsabteilung und habe von der gesamten Produktionskette immer so ein bisschen mitbekommen. Die Kritiker sagen, der hat von nichts richtig Ahnung, weiß aber von allem ein bisschen. Und daraus habe ich quasi eine Tugend gemacht und habe versucht, mit meinem breiten Flexpack-Wissen Prüfdienstleistungen zu verkaufen. Und mein jetzt immer noch Mitgesellschafter und Laborleiter Klaus Behringer war damals Laborleiter in diesem Unternehmen, wo ich da nach fast 10 Jahren ausgeschieden bin und hat dann bei mir quasi im Keller begonnen, ein hochspezialisiertes Folienprüflabor einzurichten. Wir haben begonnen mit einem alten, gebrauchten IR-Mikroskop von BMW, was die damals ausgemustert haben. Das war quasi so unser erstes Prüfgerät. Das war für die Flexpack-Industrie mehr als gut genug. Wir haben dort damals schon sehr feine Strukturen analysieren können. Stichwort Mikrotomschnitte, Stippenanalyse. Für Folienexperten sind das so prägnante Stichworte. Und das kam immer mehr zum Tragen, als nämlich die großen Unternehmen immer mehr ihre eigenen Laborkapazitäten abgebaut haben. So haben wir zunächst uns mit mechanischen Folienprüfungen beschäftigt und dann immer mehr mit auch lebensmittelrechtlichen, weil einfach da der größere Bedarf war, haben dann das Labor nach Oldenburg verlegt und dann hieß es, oh Gott, jetzt haben wir Mitarbeiter, jetzt müssen wir Reklame machen für diese Testservice-Leistungen und da bieten sich natürlich immer Seminare an. Ich habe also erstmal selber versucht, irgendwo als Referent an verschiedensten Stellen Fuß zu fassen. Das ist mir auch teilweise gelungen. Beim Haus der Technik, beim Fraunhofer-Institut habe ich dann referieren dürfen über ganz praxisnahe Verpackungsprobleme, die der Abpacker oder der Flexpack-Hersteller tatsächlich auch hat. Und daraus entwickelte sich dann sehr schnell die Erkenntnis, dass das A, ein gutes Marketing-Tool ist, Seminare zu machen. Aber noch besser ist es natürlich, wenn man das auch noch monetarisieren kann. Sprich, wenn man Seminare selber auf eigene Rechnung anbietet und durchführt. Das haben wir recht früh, 2004, dann ausgegründet aus der Innoform GmbH, als wir merkten, das ist tragfähig, zusammen mit meiner Frau. Wir beide haben entdeckt, dass wir auch persönlich eine Ader dazu haben. Wir gehen gerne mit Menschen um, auf Menschen zu, beschäftigen uns gerne auch mit didaktischen Lerninhalten und haben dann die ersten Seminare entwickelt. Das allererste Seminar, muss ich sogar sagen, haben wir gekauft von Professor Nentwich, der Autor des Buches Kunststofffolien. Und so ging das Ganze also gleich von Anfang an relativ professionell los. Da gab es also schon 15 Jahre Vorentwicklung, auf die wir aufbauen konnten und haben dann daraus quasi die aktuellen Inhalte weiterentwickelt.
Mhm. Können Sie so ein bisschen eingrenzen, was mit den Seminaren vielleicht Ihre Zielgruppe ist? Gibt es da so diesen typischen Teilnehmer an einer Ihrer Seminare?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das gibt es natürlich. Wir haben verschiedene Formate, wie wir sagen. Das heißt, es gibt einmal, ich fange mal ganz unten bei der Gruppengröße an. Das sind die kleinen Workshops oder auch kleineren Seminare, wo es wirklich darum geht, hartes Wissen zu vermitteln. Das könnte man mit einer Schulklasse vergleichen. Also 5 bis 20 Teilnehmer etwa. Hands-on, teilweise auch an Geräten, zum Beispiel Prüfgeräten. Wir machen auch solche Seminare bei uns im Labor. Aber schwerpunktmäßig geht es mehr um theoretische Bildung, wo wir wirklich zum Beispiel lebensmittelrechtliche Aspekte dann den Leuten vermitteln, die es nachher in den Betrieben machen und verantworten müssen. Und das funktioniert deswegen, weil das Wissen, was wir dort vermitteln, A, brandaktuell und B, hochspezialisiert ist, was man nicht an den Universitäten oder sonstigen Ausbildungseinrichtungen erwerben kann. Darauf satteln dann auf die sogenannten Konferenzen und Tagungen. Dort haben wir eine etwas andere Zielgruppe. Da sind es nicht die Leute, die es exekutiv machen, sondern die nur dafür querschreiben. Also sprich die salopp gesprochen Großkopfotten, die Geschäftsführer, die Betriebsleiter, die Abteilungsleiter, die quasi das Strategische im Auge haben, die sich auch vernetzen wollen. Das ist eben ein wesentlicher Baustein auch unserer Innoform Coaching GbR, Leute zusammenzubringen aus der Flexpack-Industrie oder noch besser gesagt entlang der gesamten Lieferkette. Also vom Rohstoff wirklich des Kunststoffherstellers, Papierherstellers, Aluminiumherstellers bis hin zum Recycler haben wir eigentlich alle bei uns in unseren Konferenzen und auch Seminaren und Workshops. Und neu natürlich bei den Online-Seminaren ist es so, dass sich da jeder anmelden kann. Wir haben zunehmend auch Teilnehmer aus den Universitäten, auch Leute, die sich unsere aufgezeichneten Inhalte immer wieder anschauen. Und wir machen ja auch einiges an kostenlosen Formaten, zum Beispiel den sogenannten InnoTalk. Jeden dritten Freitag im Monat gibt es dort kostenloses Flexpack-Wissen für die Entscheider in der Industrie, gesponsert von den sogenannten Supportern, die das Ganze auch mitfinanzieren. Also da ist die Zielgruppe wieder etwas anders gelagert. Da geht es wirklich hauptsächlich darum, denjenigen, die keine Zeit finden, zu solchen Weiterbildungsmaßnahmen zu gehen, weil sie vielleicht CEOs sind oder Betriebsleiter, die dann am Freitagnachmittag auf dem Weg ins Wochenende nochmal mitzunehmen und denen nochmal die organische und anorganische Barriere oder die Folienspezifikation näher zu bringen im Detail. Weil ich glaube, dass gerade oben in der Hierarchie Bildungsbedarf besteht im Detail in vielen Fällen.
Und wie Sie es gerade schon schön beschrieben haben, ich war auch mal auf Ihrem YouTube-Kanal unterwegs. Eine super Möglichkeit, denke ich, für Studenten, die sich vielleicht schon frühzeitig spezialisieren wollen oder sagen, hey, das ist ein Bereich, in dem ich mich weiterentwickeln will, kann man auch super sich Wissen aneignen. Wie Sie jetzt die Struktur, wollen Sie dazu noch was sagen?
Beim YouTube-Kanal möchte ich gerne noch eine kleine Ergänzung. Und zwar, wir haben eine neue Reihe aufgelegt, auch im Rahmen dieses Formats InnoTalk. Wir profitieren da auch von denen, die das unterstützen, also die Teilnehmer und auch diejenigen, die das finanzieren. Die geben uns immer wieder Anfragen, welche Themen im Moment besonders brisant sind, wo es vielleicht um Aufklärung geht. Wir haben zum Beispiel eine Reihe Did You Know ins Leben gerufen, wo es darum geht, ganz einfache Begriffe mal zu erklären. Was ist eigentlich eine Barrierefolie? Wodurch zeichnet sie sich aus? Was bedeutet die Einheit Kubikzentimeter pro Quadratmeter Tag und Bar? Was steckt dahinter, messtechnisch? Wie kann man sich das gut merken? Was gibt's für Eselsbrücken? Was bedeutet das für den Händler vielleicht? Muss der das in eine Spezifikation schreiben? Man muss ja gewisse Dinge verstehen, bevor man überhaupt damit umgehen kann. Und das versuchen wir eben auch da, auch im Rahmen dieses InnoTalk-Formats, so ein bisschen anders mal zu machen, um einfach eine größere Klientel erreichen zu können und das Ganze eben auch europaweit mittlerweile zusammen mit dem Verband Flexible Packaging Europe machen wir das auf europäischer Ebene zunehmend. Und ich glaube, da müssen wir uns auch an die neuen Formate erst noch etwas gewöhnen. Instagram, Facebook, YouTube, das sind junge Formate, aber auch alte Hasen müssen dort zu Wort kommen, glaube ich. Und das versuchen wir ein bisschen zu fördern.
Klasse. Sie haben jetzt schon eine Einführung gegeben, wie viele Workshops und wie viele Ebenen es gibt. Das zeigt auch schon ein bisschen, wie komplex das Thema Folien ist. Ich habe mich auch ein bisschen reingearbeitet. Da geht es ja los mit, ob es eine anorganische oder eben eine organische Barriere ist. Wie ist die Sauerstoffdurchlässigkeit von dieser Barriere? Und das sind ja ganz viele Faktoren und ganz viel Wissen, das in diese flexiblen Verpackungen hineinfließt. Von daher zu Beginn, um in das Thema ein bisschen tiefer einzusteigen, was ist an diesen Folien so unterschiedlich? Warum haben wir so viele unterschiedliche Folien?
Wenn wir jetzt über flexible Verpackungen im Folienbereich sprechen, sprechen wir über diese relativ dünnen Folien. Also ich sag mal, alles, was so unter vielleicht 150 oder unter 200 μ, möchte ich es mal sagen, liegt. Was sind jetzt 200 μ? Das ist also so viel wie 3 menschliche Haare übereinander gelegt, also relativ dünne Strukturen schon. Und die meisten Folienverpackungen, wenn wir jetzt zum Beispiel im SB-Bereich bei der Lebensmitteltheke mal vorbeischlendern, eine Salami, einen Käse oder auch Nudeln, die bewegen sich noch sogar unter 100 μ, also 0,1 Millimeter dünn sind diese Folien. Und da gibt es eben A, von der Materialseite eine extreme Vielfalt. Das heißt, wir haben erstmal verschiedenste Materialien für die verschiedensten Anwendungen. Es muss eine gewisse mechanische Festigkeit da sein. Es muss eine Barriere da sein, die Sie schon sehr richtig auch eben angesprochen haben. Es muss aber vielleicht auch eine Transparenz oder eine spezielle Haptik sein, ein Easy Opening, vielleicht ein Wiederverschluss. All das können wir heute in der folienproduzierenden Industrie realisieren. Und jetzt als neue Herausforderung, wie gesagt, kommt noch das Recycling-Thema hinzu. Das Ganze soll sich möglichst wieder in atembare Luft auflösen, nachdem das verpackte Gut entnommen wurde. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber das könnte vielleicht das Ziel sein. Daran arbeiten wir wirklich wieder. Im PET-Flaschenbereich gibt es das ja schon, diesen Closed Loop. Also die Verpackung hat einen extrem breiten Anwendungsgebiet und dementsprechend müssen auch die Materialien auf der einen Seite unterschiedlich sein, gewählt werden, aber auch die Strukturen. Eine Folie besteht heute nie mehr nur aus einer Schicht. Eine Folie ist heute immer mehrschichtig. Die wird entweder koextrudiert oder eben zusammengeklebt. Und da kann man jetzt beliebig tief ins Detail gehen. Mal sehen, was Sie noch für Fragen für mich mitgebracht haben.
Wenn Sie das kurz nochmal aufschlüsseln, wenn Sie jetzt schon das Wort koextrudiert genannt haben, dass unsere Zuhörer auch verstehen, vielleicht mal so die Basics.
Gerne. Es gibt bei den, wie wir jetzt gerade schon gelernt haben, mehrschichtigen Folien im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, diese Mehrschichtigkeit, Mehrlagigkeit herzustellen. Das geht einfach beim Extrudieren selber. Das Extrudieren ist der Prozess, der den Kunststoff als Rohstoff in Form von Granulat oder Pellets, also so linsenähnliche Gestalt hat das Ganze, dann durch eine Extruderschnecke quasi plastifiziert wird und daraus wird dann eine Folie hergestellt. Entweder im Gießverfahren oder Blasverfahren. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, wenn wir da ins Detail gehen. Bleiben wir mal beim Blasverfahren. Das ist das häufigste, wenn wir über dünne Polyethylen, Polypropylenfolien, was auch die meisten wiederum sind, sprechen. Die werden also aufgeblasen. Und dann kann man bei diesem Blasprozess mehrere Extruder mit mehreren verschiedenen Materialien nebeneinander stellen und die über einen sogenannten Feedblock oder Feedblock im Wesentlichen bei den Gießfolien dann übereinander legen und dann durch die Düse schon aufeinander gelegt diese 3, 4, 5, 7 oder meinetwegen auch 16 Schichten übereinander aus der Düse austreten lassen und dann sozusagen schon zum Beispiel eine Polyamid-Polyethylenfolie herstellen, die vielleicht in der Mittelschicht noch eine EVH-Barriere-Schicht hat, die wiederum mit Haftvermittlerschichten erst noch haftend auf die anderen Schichten verbunden werden muss. Also man kann da beliebig komplex denken und dann werden diese geblasenen oder gegossenen Folien oft noch in einem zweiten Arbeitsgang verstreckt, sodass die Festigkeit nochmal verbessert wird, die Barriere sich nochmal verbessert, die Transparenz nochmal besser wird und vor allem, damit das Material dünner wird, leichter wird, um immer näher dahin zu kommen, dass man eigentlich fast keine Verpackung mehr hat. Also das Lebensmittel, das verpackt ist, soll ja möglichst schwerer sein als die Folie, die drumherum ist. Das ist bei den geschnittenen Wurstprodukten übrigens nicht immer der Fall.
Ja, das stimmt. Das ist jetzt schon mal eine schöne Einführung. Wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter spinnt, so eine Folie kann ja dann auch noch beschichtet werden. Es gibt, glaube ich, eine Siliziumoxidbeschichtung, soweit ich mich informiert habe. Oder man kann auch eine Folie zum Beispiel metallisieren. Können Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn wir sagen, okay, wir wollen das Ganze jetzt noch beschichten zusätzlich?
Ganz genau. Wenn wir nämlich mit der Koextrusion nicht das Ziel erreichen oder vielleicht noch zusätzliche Features haben wollen, zum Beispiel, dass wie bei einer Chipstüte eine glänzende, silbrig glänzende Schicht noch zu sehen sein soll, die vielleicht auch noch eine Lichtbarriere bringt, was wir mit der Koextrusion nämlich in der Regel nicht hinkriegen, dann müssen wir mit sogenannten Beschichtungsverfahren arbeiten. Das sind Bedampfungsverfahren, wo also quasi das aufzubringende Material vorher geschmolzen und verdampft wird. Und dieses verdampfte Material resublimiert, also das heißt, das schlägt sich direkt in fester Form wieder an der Folie nieder. Das heißt, die Folie wird in einen großen Vakuumbehälter gepackt, auf Rolle, wird um eine Beschichtungswalze geführt und während sie mit einer hohen Geschwindigkeit von mehreren hundert Meter pro Sekunde darüber läuft, wird quasi dieser Dampf von der Folie durch die Temperaturunterschiede aufgenommen und es legt sich eine sehr dünne, zum Beispiel metallisierte Schicht ab. Das kann aber auch, wie Sie schon sagten, eine Siliziumoxid-bedampfte Schicht sein oder Aluminiumoxid-bedampfte Schicht. Die sind dann transparent, aber haben eben auch eine hohe Barriere. Darum macht man das. Und diese Folien wiederum, die werden dann auf andere Folien oder Papiere aufgeklebt. Und dann spricht man vom Kaschierprozess. Das ist das zweite Verfahren neben der Koextrusion, um eben diese mehrlagigen Verbundfolien herzustellen.
Heißt es dann, wenn wir jetzt mal Thema Nachhaltigkeit einfließen lassen, sowas lässt sich auch schwer wieder in seine Bestandteile zerlegen?
Mehrlagigkeit heißt grundsätzlich erstmal nicht, dass es schlechter recycelfähig ist, sondern heißt, dass es aus mehreren Lagen besteht. Wenn es jetzt aus mehreren Materialien besteht, kann man erstmal sagen, dass es auch schwieriger recycelfähig wird. Gerade Kunststoffe, gerade die Massenkunststoffe wie Polyethylen und Polypropylen, die wie gesagt im Flexpack-Bereich nach wie vor am meisten eingesetzt werden, lassen sich relativ schwierig recyceln. Sie lassen sich recyceln auch sehr oft, über 20, 25 Mal. Aber dadurch, dass ich immer eine Mischung von den verschiedenen Polyethylenen, die ich vorne eingesetzt habe, nachher beim Regenerat rauskriege, wenn ich mechanisch recycle, habe ich eigentlich immer ein Downcycling. Wenn ich jetzt aber zusätzlich noch andere Materialien in den Polyethylen beispielsweise wie Polyamid oder Polyester drin habe, dann ist das wie eine Verunreinigung zu sehen. Das heißt, ich muss diese wie eine Papierfaser abtrennen und das verkompliziert das Ganze. Das heißt, Multimaterialfolien sind schwierig zu recyceln. Multilayerfolien nicht unbedingt. Die Multilayerfolien sind nur dann schwieriger zu recyceln, wenn sie multimaterial sind, also wenn sie aus vielen Materialien bestehen. Das muss man auch verbal sehr gut unterscheiden und selbst in der Fachwelt geht das immer wieder durcheinander. Wir sprechen immer von Monomaterialfolien, die aber multilagig sind, also Multilayer-Monomaterial, also Polyethylen mit verschiedenen Derivaten des Polyethylens zum Beispiel oder Polypropylen und Polyethylen wäre auch noch ein Monomaterial, weil das die Stoffgruppe der Polyolefine ist. Auf der anderen Seite ein Polyester-Polyethylen-Verbund wäre jetzt eine Multilayer-Multimaterial-Kombination, weil zwei völlig unterschiedliche Kunststoffe, Polyester und Polyethylen, also PET und PE, zusammengeklebt wurden, zum Beispiel vielleicht noch mit einer Aluminiumfolie oder mit der Aluminiumbedampfung und dann spricht man von einer Multilayer-Multimaterialfolie. Die ist schwieriger zu recyceln. Man kann heute alles recyceln, ist immer nur eine Frage des Aufwandes, deswegen wird bei vielen Multimaterial-Laminaten heute noch nicht recycelt oder zumindest nicht stofflich wiederverwertet, sondern eher dann thermisch verwertet oder so, also sprich verbrannt, weil das einfach im Moment noch ökonomischer und auch teilweise ökologischer ist tatsächlich.
Ja, mhm. Da würde es mich jetzt auch nochmal interessieren, wenn wir nochmal zu dem Thema Sauerstoffdurchlässigkeit kommen. Wenn wir so verschiedene Materialien haben und Lebensmittel, würde es Sinn machen, grundsätzlich das in Kauf zu nehmen, dass unsere Lebensmittel weniger lang haltbar sind, dafür, dass wir eben ein anderes Material verwenden, was die Verpackung angeht?
Also die Lebenszyklusanalysen, die ich kenne und die Bewertungen, die gemacht wurden mit verpackten Lebensmitteln, sagen eigentlich immer, dass es besser ist, das Lebensmittel zu schützen, zulasten eines höherwertigen Materials vielleicht für die Verpackung. Das heißt, ein verderbtes Lebensmittel hat immer eine wesentlich schlechtere Ökobilanz als eine noch so umweltunfreundliche Kunststoffverpackung. Das heißt, man geht immer dahin, das Lebensmittel möglichst gut zu schützen. Deswegen werden ja zum Beispiel auch die Biogurken in Folie eingepackt. Und die Nicht-Biogurken nicht, weil die Biogurken schneller verderben tendenziell, weil die Biogurken hochwertiger sind, auch vom Preis her, und dementsprechend lange haltbar sein sollen. Das heißt, der Lebensmittelverlust wäre so viel schlimmer, als auf die Plastikfolie zu verzichten. Und da reiben sich im Moment ja so ein bisschen auch die Ideologien, sage ich mal, gerade bei dem Thema Lebenszyklus eines verpackten Lebensmittels. Ist es jetzt sinnvoll, auf die Kunststoffverpackung für die Schlangengurke zu verzichten? Bleiben wir mal bei diesem emotional aufgeladenen Beispiel, oder nicht? Und in vielen Fällen gibt es da wirklich eine Verschlimmbesserung, würden wir sagen. Das heißt, durch den Verzicht der Folie verderben mehr Gurken, sind nicht mehr verkaufsfähig, und dadurch erleidet der Händler, der die dann entsorgen muss, einen Verlust. Und deswegen gibt es schon wieder Tendenzen, doch wieder mehr auch in Folie einzupacken, um eben das Lebensmittel zu schützen. Und dann aber in eine Monofolie, Monomaterialfolie vielleicht sogar, die dann sehr gut recycelt werden kann und vielleicht wieder eine Gurkenverpackung werden kann. Und das könnte man dann fast beliebig oft auch dann im Kreise führen. Und ganz am Schluss kann man immer noch eine Verbrennung machen oder ein sogenanntes chemisches Recycling, was ja immer am Ende noch möglich ist, sodass man wieder ein frisches Polymer quasi generieren kann. Das macht man nur nicht deswegen grundsätzlich, weil wir beim chemischen Recycling relativ viel Energie brauchen. Und die brauchen wir im Moment für andere Dinge, weil Energie, gerade grüne Energie, ist im Moment knapp.
Ja, das stimmt. Wenn es jetzt zu Ihrer Innoform GmbH kommt, forschen Sie auch aktiv an neuen flexiblen Verpackungen, oder sind Sie nur derjenige, der das Ganze prüft? Also er bekommt eine flexible Verpackung, prüft das, und dann gibt es das Siegel Innoform approved, und dann war's das? Oder forschen Sie auch aktiv an Folien?
Forschen wir selber tun wir nicht, aber wir unterstützen Forschungseinrichtungen mit unseren Prüfdienstleistungen. Das heißt, wenn wir gleich noch auf die Spezifikation kommen, kann man es fast noch deutlicher erklären. Wir haben bei den Folienprüfungen auch einen extrem hohen Grad an Spezialwissen, das nötig ist, um überhaupt Folienprüfungen durchführen zu können. Das heißt, Folienprüfer sind rar. Ausbildung dafür gibt es kaum. Das heißt, das machen entweder die Hersteller oder die Institute. Fraunhofer will ich hier mal an vorderster Front nennen, die da sehr stark sind auch. Und das heißt, man muss es erstmal können, überhaupt das Prüfen. Und da muss man auch die Werte interpretieren können. Das heißt, beim Prüfen, unser Innoform GmbH ist ja der Testservice, muss nicht nur Werte erzeugen, sondern muss diese Werte auch bewerten und in einen Kontext stellen. Ist der Wert jetzt okay oder ist er nicht okay? Wenn ich Ihnen sage, die Sauerstoffdurchlässigkeit hat 20 Kubikzentimeter pro Quadratmeter Tag und Bar, dann sagt Ihnen das vielleicht nichts. Wenn ich Ihnen aber sage, das bedeutet, dass bei dieser Verpackung, die Sie für Ihre geschnittene Kochwurst meinetwegen oder Brühwurst einsetzen, die Haltbarkeit 21 Tage erreichbar sein wird, dann sagt Ihnen das was. Und dann ist es vielleicht gut. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich möchte aber jetzt 60 Tage Haltbarkeit, dann können wir ausrechnen, wie viel besser die Barriere sein muss und auch prüfen, ob die Barriere so gut war, dass wirklich diese 60 Tage erreicht werden. Da geht es also Hand in Hand zwischen den Prüfkompetenzen aus unserem Hause und aber den Lebensmittelkompetenzen aus den Abpackern oder den Kunststoffkompetenzen der Rohstoffhersteller. Und so kann man eigentlich sagen, wir mit unseren Prüfergebnissen hangeln uns auch entlang der Lieferkette und sind eigentlich für alle Stufen da auch Ansprechpartner, wenn es um Prüffragen geht. Übrigens sind wir auch das einzige akkreditierte Prüflabor für all diese Prüfungen. Es gibt welche, die sind für einzelne akkreditiert. Wir sind für alle diese Prüfungen, die bei uns auf der Website zu haben sind, fast alle akkreditiert. Also alle gängigen, die man so in Spezifikationen braucht zumindest. Das ist auch etwas Besonderes. Im Medizinbereich ist das vorgeschrieben, im Lebensmittelbereich mittlerweile auch. Aber bei Verpackung ist das noch so ein bisschen eine Grauzone. Das kostet uns viel Aufwand und viel Geld. Aber wir glauben, dass das der richtige Weg ist. Denn eine Prüfung muss reproduzierbar sein. Die muss prüferunabhängig sein. Und die muss eben das auch wirklich ausdrücken, was in der Praxis relevant ist. Und da tun wir uns manchmal noch mit einigen Prüfergebnissen, die so durch die Internetwelten geistern, schwer, das einzuordnen. Also nach Norm geprüft heißt erstmal noch gar nichts. Das ganze Ding muss dann auch wirklich reproduzierbar nach Norm prüfbar sein und geprüft werden.
Aber wenn ich dann für meine Verpackung ein Innoform-Tested-Siegel bekomme, dann ist es schon ein gewisser Standard hier in Deutschland.
Ja, es gibt im Lebensmittelverpackungsbereich eigentlich keine Institution, die solche Prüfsiegel vergibt. Wir machen aber Folgendes, wenn wir eine Spezifikation kommen, und das ist übrigens Tagesgeschäft, wo gewisse Werte gefordert werden, dann prüfen wir Prüfmuster, die wir teilweise sogar in dem Handel ziehen selber, also wir kriegen eine Liste von einem Händler beispielsweise oder von einem Abpacker und sagen, geh mal zu Rewe nach Oldenburg, da und da, die und die EAN-Code-Nummer, das und das Produkt, prüfe bitte mal die Verpackung, ob sie der Spezifikation XY entspricht. Und dann bewerten wir anhand der Spezifikationswerte, die eingehalten werden müssen und den gemessenen Werten, ob diese Spezifikation umfänglich eingehalten wird. Und wenn es Abweichungen gibt, bewerten wir vielleicht sogar noch, ob das ein kritischer oder ein unkritischer Fehler ist. Aber das sind noch die Ausnahmen. Das machen die Großen in der Industrie. Die vielen kleinen Lebensmittel in Verkehrbringer, nenne ich sie mal. Also die Leute, die Lebensmittel entweder produzieren oder verkaufen, haben oft die Kapazität. Und vor allen Dingen, da schließt sich der Kreis, das Wissen nicht um Verpackungen, um überhaupt diese Fragen stellen zu können. Ist die Verpackung geeignet, mein Lebensmittel zu verpacken? Das kann auch eine Person alleine gar nicht bewerten. Das kann auch kein Institut, sondern da sind viele lebensmittelrechtliche Kenntnisse von der speziellen Rezeptur des Lebensmittels, was verpackt werden muss, nötig. Diese Rezepturen sind oft geheim. Und es sind genau auf der anderen Seite die Verpackungsspezifikationen wichtig. Also auch die Inhaltsstoffe müssen bekannt sein. Auch die sind Know-how der Hersteller. Und wir sind so ein bisschen die Datentreuhänder, die dann beides zusammenbringen und sagen, okay, im Lebensmittel ist nichts drin, in Verpackung ist nichts drin. Jetzt packen wir es mal zusammen, machen Lagertests, gucken mal, wie sieht's aus mit der Verpackungsspezifikation, helfen vielleicht auch bei der Entwicklung und schauen dann bei der Produktion vielleicht 3, 4, 5 Mal im Jahr, ob das auch eingehalten wird. Und so versuchen wir eigentlich nur so ein bisschen als Katalysator für diese Lebensmittelverpackungsindustrie und die Lebensmittelverpackungshersteller zu wirken, sowohl auf der Bildungsseite mit Coaching als auch auf der Prüfseite bei der Innoform GmbH.
Ja, vielen Dank schon mal für den Einblick, das war sehr spannend. Wir haben es jetzt schon öfters gehört, dieser Begriff Spezifikation. Was bedeutet denn oder was ist denn so eine sogenannte Spezifikation für flexible Verpackung? Was bedeutet das?
Der Begriff Spezifikation ist ja schon strittig. Wenn man da mal im Internet googelt, findet man viele Definitionen. Wikipedia hat eine ganz tolle, kann jeder mal für sich nachlesen. Meine Definition ist, eine Spezifikation beschreibt das Verpackungsmaterial ausreichend gut und überprüfbar. Das heißt also, wir müssen schauen, dass wir eine Verpackung, am besten als fertige Verpackung, so beschreiben mit technischen Werten, mit technischen Beschreibungen, Skizzen, da gehört ja eine ganze Menge dazu. Da gehört eine Artikelnummer des Herstellers dazu, da gehört eine Artikelnummer vielleicht des Lieferanten dazu, eine Lebensmittelnummer, dass das alles auch zusammen reproduzierbar nachverfolgbar wird. Das gehört genauso zum Thema Spezifikation wie der eigentliche Prüfwert vielleicht der Materialdicke, um es mal ganz einfach zu machen. Übrigens, die Materialdicke ist die am meisten geprüfte Größe im Verpackungsfolienbereich, aber auch die unwichtigste. Weil ich will ja keine besonders dicke oder besonders dünne Folie haben, vielleicht noch eine besonders dünne, aber ich will eine gewisse Festigkeit haben. Ich will eine Barriere haben, eine Öffnungsvereinfachung vielleicht haben, eine Durchstichfestigkeit. All das sind Dinge, die ich eigentlich haben will und die sollte ich auch beschreiben. Und manchmal korrelieren die auch mit einer Foliendicke. In der Regel heute bei modernen Folien aber überhaupt nicht. Weil oft sind dünne Folien, die vielleicht biaxial orientiert sind, viel fester, viel stabiler als eine dicke, nicht orientierte Folie. Das heißt, die Foliendicke korreliert auch gar nicht mehr zur Festigkeit. Und so kann man den Bogen immer weiter stemmen. Und da versuchen wir eben auch mit unserer Beratungsleistung, die wir auch über unseren Testservice in Oldenburg machen, über die Folienspezifikation quasi ein Kommunikationstool allen Beteiligten an die Hand zu geben, entlang der Lieferkette wieder, um miteinander sachbasiert, emotionslos zu kommunizieren. Und wenn dann wirklich mal ein Schaden auftritt, dann kann man wenn man dann eine gute Spezifikation hat, relativ schnell feststellen, ist es das Material, ist es die Maschine, ist es der Prozess, hat vielleicht der Bediener einen Fehler gemacht oder war es vielleicht einfach nur ein Umweltfaktor, weil die Verpackung auf dem LKW zu heiß geworden ist oder so etwas, weil es in Spanien in der Sonne gestanden hat. Also das sind alles so Dinge. Die Spezifikation ist eigentlich etwas, was in allen Produktionsstufen hilft und übrigens auch von allen Hygienestandards für Lebensmittel Produzenten vorgeschrieben ist. Nicht nur für die Lebensmittel, sondern auch für die Verpackung. Und das wissen viele Lebensmittelhersteller gar nicht, beziehungsweise halten sich nicht dran, aber wenn sie dann ihr IFS oder BRC-Audit haben, fallen sie durch, wenn sie keine Spezifikationen haben. Und vor allen Dingen, wenn die nicht eingehalten werden. Und wie kann man überhaupt nachweisen, eine Spezifikation einzuhalten? Ja, indem man ab und zu mal stichprobenartig überprüft, ob das funktioniert. Und schlauerweise lässt man das den Lieferanten machen und lässt sich die Werte nur schicken. Da braucht man noch nicht mal selber als Lebensmittelhersteller ein Folienprüflabor aufbauen, sondern vielleicht einfach nur eine Identitätsprüfung zu Anfang. Das kann man zum Beispiel mit dem Flächengewicht machen, mit ganz einfachen Methoden. Das ist immer gut für die Auszubildende, die sich über sowas Gedanken machen können, um schon mal reinzuschnuppern. Also da gibt es viele Wege. Aber wenn es gar keine Spezifikationen gibt, darf man eigentlich gar keine Lebensmittel in den Verkehr bringen. Es gibt zwar kein Gesetz, was das verbietet, aber die Hygienestandards, zu denen sich ja die Industrien selber verpflichten, die fordern das allesamt.
Okay. Um das noch mal ein bisschen aufzuschlüsseln, wenn wir jetzt noch mal bei der Tüte Chips bleiben, wie viele Spezifikationen kommen denn jetzt auf so eine Verpackung? Kann man sagen, das ist eine Spezifikation oder sind das mehrere Spezifikationen?
Wir versuchen das immer in einem Dokument abzubilden. In der Regel werden es meistens zwei Dokumente. Das liegt aber daran, weil viele Unternehmen die sogenannte Konformitätserklärung, dass man also die lebensmittelrechtlichen Vorgaben einhält, gerne separat haben wollen. Das wäre also das eine Dokument. Das gehört auch mit zur Spezifikation nach unserer Einschätzung. Aber was wir hauptsächlich als Dienstleistung anbieten, ist auch diese technische Spezifikation, wo man also das Produkt beschreibt. Also in so einer Folienspezifikation steht drin, wie sieht so eine Folie erstmal grundsätzlich aus? Was werden da für Farben eingesetzt? Was sind das für Folien, die da eingesetzt werden? Welche Lieferanten sind zugelassen, diese Folien zu liefern vielleicht? Wie werden die produziert? An welchen Standorten werden die produziert? Weil auch das hat manchmal schon einen Einfluss. Wenn man eine Folie auf einer anderen Maschine an einem anderen Standort produziert, hat man schon wieder andere Eigenschaften. Wenn das darf man machen, muss man halt nur einmal wieder neuen qualifizieren, die Folien. Dann geht's weiter. Wie sind die meinetwegen kaschiert? Wie ist der Verbundaufbau im Detail? Wir machen in die Folienspezifikation in der Regel nicht die Rezeptur, weil das auch ein Betriebsgeheimnis, wie gesagt, meistens ist der Hersteller, aber wir beschreiben doch so gut wie möglich erstmal die Struktur an sich. Und dann geht es los mit der ganz langen Liste, ich habe es hier vor mir liegen, der mechanischen und physikalischen Eigenschaften. Angefangen natürlich wieder von der Foliendicke, aber bis hin zu Durchstichfestigkeit. Sensorische Eigenschaften gehören auch dazu, also wie, wonach riecht die Folie, denn auch da gibt es gesetzliche Vorgaben, dass ja kein Geschmackgeruch übergehen darf. Das ist also so ein bisschen so eine Schnittmenge zu den Konformitätserklärungen. Auch so Dinge wie Kennzeichnung, was heißt, wie muss die Rolle angeliefert werden? Wie ist zum Beispiel auch Pest Control, das heißt, wie schütze ich das Verpackungsmaterial vor Schädlingsbefall, Käfer, Bakterien, Nagetiere? Ist das in Folie nochmal eingeschlagen? Wenn ja, welche Folie? Wie wird die zurückgeführt? Wie sauber muss die sein? Was habe ich für eine Keimzahl auf der Folie? Und so weiter und so weiter. Also man kann da beliebig tief ins Detail gehen. Wir haben da eine Branchenspezifikationsvorlage entwickelt, die ich gerne auch dem Podcast-Hörer auf Anfrage zur Verfügung stelle, wo man also quasi alle Prüfungen untereinander hat, die man sich so vorstellen kann für die Praxis, nicht alle, die es gibt, sondern die für die Praxis eine Relevanz haben. Und daraus kann man quasi dann sich die aussuchen, die man für sein Produkt braucht. Für die Chipstüte wäre das also auch einschließlich des Abpackprozesses. Das heißt, auch der wird beschrieben in einer Folienverpackungsspezifikation. Denn auch wenn der Abpacker an seiner Abpackmaschine was ändert, kann das einen Einfluss haben auf Dichtigkeit, auf Siegelnahtqualität, der Kopfraum spielt eine Rolle, was den Verderb des Lebensmittels angeht und so weiter und so weiter. Also es sind viele Dinge, die dort festgeschrieben sind, auf die man sich irgendwann an einem Tag X mal einigt. Dann beginnt man eine Produktion und dann beginnt ja immer eine Drift. Dann fangen Leute an zu optimieren, die Folie wird verbessert, es werden vielleicht alternative Rohstoffe getestet und dann hat man dieses zentrale Dokument, an das man all diese neuen Informationen dranheften kann. Und diese Spezifikation sollte auch ein lebendes Dokument sein, was heute natürlich immer in der IT hinterlegt ist, sodass alle auch aus der Cloud vielleicht Zugriff haben, sodass das wirklich ein Arbeitstool wird, mit dem man tagtäglich versucht, auch seine verpackten Lebensmittel sicher und immer optimaler dann zum Konsumenten zu bringen.
Gibt es da schon so eine Art Schnittstelle, dass ich schnell auf das Wissen in dieser Spezifikation zugreifen kann? Oder muss ich mir das vorstellen wie ein seitenlanges PDF-File?
Wir liefern ein offenes PDF-File oder Word-Dokument, was quasi dann die Parteien untereinander miteinander optimieren, verbessern für ihre Produkte, manchmal mit unserer Moderation. Und dann sollte dieses Dokument eigentlich in strukturierten Daten in den üblichen ERP-QS-Systemen abgelegt werden. Also es gibt viele QS-Systeme, ja, ich bleib mal beim Beispiel SAP, die haben zum Beispiel ja so ein QM, Qualitätsmanagement-Tool, und dort werden heute unsere Spezifikationen digital hinterlegt und auch den Vorlieferanten und auch bis hin zum Handel verfügbar gemacht. Wir arbeiten zum Beispiel auch für einen großen Händler, wo wir direkt mit einer Schnittstelle mit unserem EDV-System an sein EDV-System angeschlossen sind. Und dort hinterliegen auch natürlich die ganzen Spezifikationsvorgaben. Und wir kriegen dann direkt aus deren System turnusmäßig Prüfaufträge. Was ich eben schon beschrieb, geht mal in den Laden, holt mal das Produkt mit dem ERN-Code, die und die Spezifikation aus unserem System, wird dann direkt gezogen. Wir kriegen gar keinen Auftrag mehr per E-Mail oder so, sondern es geht direkt bei uns in unsere Planung rein über diese sogenannten API-Schnittstellen und wird dann quasi auch wieder direkt zurückgemeldet in deren System. Und dort geht automatisch dann ein Algorithmus drüber und sagt, okay, passt oder nicht passt, sprich Spezifikation erfüllt oder nicht erfüllt. Und da sind im Moment unheimlich große Bemühungen, auch bei den großen ERP-Systemen und QM-Systemherstellern, das wirklich entlang der gesamten Lieferkette zu etablieren. Beim Rechnungsprüfen und Angebot erstellen kennen wir das schon. Bei Spezifikationen für Lebensmittelverpackung ist das noch ein bisschen im Angriff begriffen. Aber das ist eben das, was der deutsche Mittelstand und die deutsche Industrie unter Industrie 4.0 auch versteht.
Sie haben vorhin schon mal drüber gesprochen, dass Spezifikationen an für sich gesetzlich noch nicht vorgeschrieben sind. Liege ich da richtig oder?
Ganz genau. Es gibt kein Gesetz, wo wirklich steht, du musst spezifizieren. Es gibt gerade im Kunststoffverpackungsbereich mehr als im Papierbereich Vorgaben, dass man gewisse Dinge einhalten muss. Und wenn man das einhalten will, dann impliziert, also dann setzt das voraus, dass man Spezifikationen hat und ein Spezifikationswesen auch etabliert hat. Es geht ja nicht nur darum, um das Papier, sondern es geht ja auch darum, in den verschiedenen Betrieben Prozesse zu etablieren, dass diese Spezifikationen nicht nur abgeheftet und gestempelt werden, sondern eben auch leben. Das heißt, dass man die rausholt, dass man da guckt, ist das richtige Produkt? Ist es noch in der Spezifikation? Kann ich vielleicht was optimieren? Gerade jetzt zum Thema Nachhaltigkeit kann ich mit Spezifikationen oft schon eine Abschätzung machen, wo könnte ich CO2 einsparen? Bringt es überhaupt was, die Folie noch dünner zu machen? Oder muss ich vielleicht auf ein anderes Material? Bringt das vielleicht mehr? All das steckt ja in unseren Spezifikationen an Wissen eigentlich drin, wenn man genau schaut.
Heißt aber auch, wenn ich ein Unternehmen bin, ich sollte mich schon freiwillig eigentlich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil es auch zu einer deutlichen Gewinnoptimierung führen kann.
Ganz genau. Wir sagen immer, das Ende eines jeden Spezifikationsprojektes muss immer ein Savings, also ein Kosteneinsparprojekt sein. Wir müssen immer Kosten sparen durch Spezifikationen, sonst würde es keinen Sinn machen. Das tut man auch immer, weil man sich mit dem Prozess auseinandersetzt, weil man dabei alleine schon mehr über sich, über den Prozess seiner Lieferanten und Kunden lernt. Und allein darüber, dass man darüber nachdenkt, kann man schon wieder Ressourcen heben, schon wieder Optimierungen machen. Und vor allen Dingen ist man ja viel, viel sicherer. Man muss ja im Ernstfall, wenn es einen Lebensmittelrückruf beispielsweise, so einen Skandal gibt, dann muss man ja gerichtsfest belegen, dass man seiner Sorgfaltspflicht Genüge getragen hat. Das Gesetz gibt es ja. Und das impliziert wiederum, dass man Spezifikationen haben muss und eben diese Konformitätserklärung und dass man die auch an den Kunden weitergeben muss, und zwar unaufgefordert. Das heißt, der muss noch nicht mal fragen, gib mir eine Spezifikation, sondern man muss eigentlich mit jeder Folienverpackungsrolle, die man ausliefert, auch eine Spezifikationsnummer oder sogar eine Spezifikation mitliefern. Zumindest eine ganz kleine. Auf jeden Fall, wenn es eine Lebensmittelverpackung ist, sollte man eine Konformitätserklärung in der Schublade haben. Weil wenn, wie gesagt, mal das Kind in den Brunnen gefallen ist und Blaulicht steht vor der Tür und der Veterinär will die Unterlagen sehen vom Amt, dann sollte man auf jeden Fall diese Spezifikation und lebensmittelrechtlichen Unterlagen vorrätig haben. Denn die erste Frage ist, wie ist sichergestellt, dass sie immer die gleiche Qualität bekommen und einkaufen? Und das geht nur über Spezifikation und Spezifikationswesen.
Um zum Schluss noch mal ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit und auch kreislauffähige Zukunft anzusprechen. Haben Sie in letzter Zeit gemerkt, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die auch auf Sie zukommen und sagen, wir müssen da noch was optimieren, dass wir zum Beispiel eine kreislauffähige Verpackung oder flexible Verpackung in Zukunft haben?
Ja, das ist ein großer Trend, der sich sowohl durch unsere Konferenzen zieht, als auch durch unsere Prüfaktivitäten. Wir haben wahnsinnigen Druck auf die Kunststoffindustrie. Das Kunststoffbashing ist ja ein weltweites Phänomen im Moment, getrieben auch teilweise zu Recht durch die Umweltverbände, weil die Kunststoffproduzenten lange die Entsorgung so nebenbei mitbearbeitet haben oder vielleicht auch ein bisschen aus dem Auge verloren haben. Bei uns ist großer Druck hin zu biologischeren Verpackungen, in was auch immer das heißt. Das kann Papier sein, das können Biopolymere sein. Aber auch da, es dreht sich wieder darum, gleiche Performance, aber dafür vielleicht zusätzlich noch nachhaltiger. Und wenn man das richtig gut machen will, braucht man wieder Spezifikationen. Das geht nicht anders. Es gibt aber einen wahnsinnigen Druck. Wir beraten selber auch einige Lebensmittel Lebensmittelhersteller, die fast verzweifelt versuchen, allen gerecht zu werden und jetzt die optimal nachhaltige Verpackung in den Markt zu bringen. Die Frage ist nur, was ist die nachhaltigste Verpackung? Da streiten sich die Experten. Deswegen ist unser Credo, so biologisch wie möglich und so gut geschützt das Lebensmittel wie möglich und so wenig Material wie nötig oder so wenig wie möglich. Das heißt also, bei einer Folienverpackung bin ich immer schon sehr nah dran an einer Optimalverpackung. Jedes starre Gebinde, Beispiel Einwegglasflasche, das ist immer so mein Negativbeispiel, würde heute eine Arbeitsgruppe von jungen Verpackungsingenieuren die Aufgabe kriegen, Packmittelmaterialien zu entwickeln, wäre Glas sicherlich nicht dabei. Warum nicht? Es ist nicht robust, das heißt, es splittert, es ist gefährlich, es ist schwer, es ist energieaufwendig, es herzustellen. Man kann jetzt noch sagen, es ist irgendwie recycelfähig. Ja, recycelfähig, ich kann auch immer frischen Sand nehmen und den einschmelzen. Ich muss nicht unbedingt Scherben nehmen, um die einzuschmelzen. Natürlich ist die Ökobilanz beim Recyclingglas besser und so weiter, aber man würde heute immer ein viel, viel robusteres Material entwickeln, wenn es Glas nicht schon gäbe und die vielen Stakeholder zum Thema Glas. Kunststoff hat da viele Vorteile, aber heute gibt es doch einen starken Trend hin, mehr auch zu Faserwerkstoffen. Das muss nicht nur Papier sein im klassischen Sinne, das kann auch diese, können auch diese neuen Materialien wie Graspapiere sein oder eben die große Klasse der Biopolymere, alles was nachwächst. Nur da muss man wieder schauen, haben wir überhaupt genug Fläche, um das langfristig hinzukriegen? Da sind viele dabei mit Modellrechnungen, das versuchen rauszukriegen. Ich glaube, der Markt wird vieles auch bereinigen. Vieles fliegt im Moment auf durch Greenwashing. Beispiel PVDC-beschichtete Papierverpackung für Süßwaren ist jetzt gerade einem großen Inverkehrbringer um die Ohren geflogen. Ja, der hat wirklich eine Verschlimmbesserung gemacht. Das war vorher eine reine Polyolefinfolie mit einer bedampften Barriereschicht. Super recycelfähig, extrem preiswert, extrem gut für den Verbraucher. Easy opening, super dicht. Jetzt macht er das mit PVDC und Papier, ist kaum noch recycelfähig. Das PVDC haben wir eigentlich vor 30 Jahren aus der Verpackungsindustrie verbannt, weil es so schwierig ist. Ökobilanztechnisch, verarbeitungstechnisch, recycelfähig und so weiter ist es auch nicht. Deswegen, jetzt haben wir eigentlich einen Rückschritt gemacht, auch von vor 20 Jahren. Und das Ding ist dem um die Ohren geflogen. Und jetzt ist es wieder eine biaxial orientierte Polypropylenfolie, wie man das optimalerweise heute macht, wenn man das gut recycelt. Und zwar weltweit gut recycelt. Wir sprechen ja oft nur über Deutschland. Wir müssen ja weltweit denken. Wir müssen jetzt also sehen, dass wir unseren Kunststoff nicht mehr in die Meere lassen oder in die Natur, sondern wirklich in die Recyclinghöfe und dort einen vernünftigen Recycling zuführen. Ich glaube, dann haben wir jetzt für das nächste Jahrzehnt genug Arbeit. Und wenn wir das erledigt haben, dann können wir wirklich den Closed Loop andenken, wo heute alle schon drüber sprechen. Aber soweit sind wir im Moment eigentlich nur bei den PET-Flaschen. Das liegt am Material PET und an der nicht vorhandenen Barriere für die meisten Getränke, wo PET-Flaschen eingesetzt werden. Denn da, wo ich zum Beispiel bei einer PET-Flasche auch eine Barriere brauche, ist es nämlich schon wieder vorbei mit der tollen Recycelfähigkeit. Und auch da ist die Ökobilanz schon wieder gar nicht so gut nachzulesen im neuen IFOI-Report von Herrn Kauerz. Mit dem sprach ich nämlich gerade, bevor wir hier gesprochen haben. Der hat mich da nochmal schlau gemacht. Also so einfach ist es auch mit Mono-PET-Flaschen nicht. Die sind auch nicht immer besser als Glasflaschen tatsächlich. Kommt immer auf den Einzelfall an. Und eins kann ich aber hier sagen, wenn es darum geht, nachhaltige Verpackungen zu machen, weniger ist mehr. Je weniger Material, desto besser ist es schon mal für die Umwelt. Und wenn man das noch sachgerecht entsorgt, ist man, glaube ich, immer auf der sicheren Seite. Und so beraten wir im Moment auch unsere Kunden, die danach fragen. Sicherlich sind biologische Werkstoffe vorzuziehen, nur wenn dann die biologische Chipstüte 20% oder vielleicht sogar 300% mehr kostet, wird sie auch keinen Marktzugang finden.
Das stimmt, ja. Die Wirtschaftlichkeit ist da einfach nicht gegeben. Leisten Sie eigentlich auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit? Weil das, was Sie mir in dieser Folge eigentlich erzählt haben, müsste ja auch der durchschnittliche Konsument verstehen, damit es eben nicht zu diesen fanatischen Kunststoffgegnern kommt, die alles schlecht reden, was Kunststoff angeht, und sagen, wir brauchen nur noch Papierverpackung.
Ein bisschen ja, wir bieten unser Wissen da an, wo es gefragt wird. Wir versuchen ja auch auf eigenen Kanälen ein bisschen was für die Flexpack-Industrie materialunabhängig zu tun. Das tun wir allerdings primär für die fachkundigen Zuschauer und Zuhörer und Gäste. Wir versuchen erstmal in unserer Branche natürlich für Konsens, beziehungsweise gar nicht unbedingt für Konsens, aber doch zumindest für faktenbasierte Diskussionen zu sorgen. Das versuchen wir immer über die Verbreitung von Folienwissen, von Flexpack-Wissen, muss ich heute sagen, zu erzeugen. bis hin zum Maschinenbau, aber auch bis hin zum Handel. Und Stammgäste sind jetzt auch immer die Entsorger, das duale System oder die dualen Systeme wie Grüner Punkt, Interzero, wie sie alle heißen, Prezero von der Schwarzgruppe. All die sprechen in unseren Foren, all die sind Teilnehmer in unseren Workshops und Seminaren. Und das macht uns große Freude und scheint auch Früchte zu tragen, diese Stakeholder, wie man ja neudeutsch sagt, zusammenzubringen und erstmal auf Fachebene sich zu einigen, was für bestimmte Systeme, für bestimmte Prozesse das Optimum ist. Aber ja, wir wollen auch ein bisschen mehr schon, ich sag mal, die Studenten von der Hochschule abholen und die nicht gleich brainwashed in die Welt entlassen. Beispiel Salami eines großen norddeutschen Salami-Produzenten, der verpackt nur seine Premium-Produkte in Papier-based tiefgezogene Verpackung. Wir kennen alle diese Tiefziehschalen. Früher waren die alle aus PET tiefgezogen, oben drüber PET-PE-Folie. Die wurden immer dünner, immer ökonomischer, immer ökologischer. Und jetzt hat der gesagt, ich mache das jetzt aus Papier und Karton. Und der kann nur das Premium-Produkt, seine teuerste Salami, überhaupt mit dieser Verpackung verkaufen. Erstens, weil die Klientel, die so teure Salami kauft, die hat auch einen Öko-Touch, die möchte sich auch reinwaschen, so ein bisschen das Gewissen beruhigen. Wenn man schon Fleisch isst, dann will man wenigstens eine gute Verpackung haben und da denkt man bei Papier erstmal an ökologisch. Aber der Mehrpreis für diese Kartonverpackung ist so hoch, dass es eben nur beim Premium-Produkt geht und auch nur bei einer ganz speziellen Klientel. Bei der breiten Masse müssen wir einfach das Beste machen von allen Seiten. Und da sind ja diese Radardiagramme immer gut, das darzustellen. Also die Entsorgungsfähigkeit vielleicht, die mechanischen Eigenschaften, Barriereeigenschaften, lebensmittelrechtliche Eigenschaften, ist die Sensorik wert, Preis, die wichtigste Eigenschaft schlechthin, ist die Verpackung zu teuer, findet sie einfach keinen Marktzugang. Das heißt, auch da muss man immer wieder die Kirche im Dorf lassen. Was nützt die schönste recycelfähige Bio-Verpackung, wenn sie A, nicht bezahlbar ist und B, gar nicht recycelt wird? Dann haben wir nur mit Zitronen gehandelt. Und da sind wir auch gerade, wie gesagt, bei den Absolventen der Hochschulen mehr und mehr dabei, auch da einfach mit Wissen, mit Fakten, eigene Meinungsbildung zu fördern. Wir wissen auch nicht alles, was das Richtige ist, aber wir versuchen über Fakten einfach auch diese Denkprozesse in vielen, möglichst vielen Köpfen in Gang zu setzen, um mit als Teamleistung wirklich das Beste für die Verpackungsindustrie und insbesondere für die Flexpack-Industrie dann zu generieren. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg und neu eher auch die Partnerschaft zu Packaging Valley, wo wir auch mit dem Verpackungsmaschinenbau enger aneinander rücken wollen, weil wir gemerkt haben, Mensch, der Maschinenbau, der kocht eigentlich auch noch oft sein eigenes Süppchen. Die müssen eigentlich noch viel mehr mit den Materialleuten machen, gerade bei den Folienverpackungen, weil die manchmal ein bisschen tricky sind zu verarbeiten. Insbesondere dann, wenn Materialumstellungen gemacht wurden oder eben auch die neuen Materialien auf den Markt rennen, wie die eben genannten Biopolymere.
Herr Schröder, das waren, glaube ich, sehr schöne Schlussworte. Wie schon am Anfang gesagt, wir werden einmal die Innoform-Seite natürlich in den Shownotes verlinken und wie auch schon von Ihnen ausgesprochen in der Mitte des Podcasts, kann man den persönlichen Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Wir werden auch einfach die Kontaktdaten dann in die Shownotes packen. Vielen Dank, Herr Schröder, und Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank für die Zeit, hat mir Spaß gemacht.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.